Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück am Wochenende des großen Preises von Österreich. Wir haben hier gerade das Qualifying für das Rennen am Sonntag hinter uns gebracht und werden jetzt alles um dieses Wochenende drumherum diskutieren. Und mit dabei ist natürlich wie immer der Mavi.
Ja, hallo auch von meiner Seite an diesem wieder verrückten Wochenende, will man ja fast sagen, mit diesem neuen Format, das zweite Wochenende mit diesem neuen Format. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir beiden hatten da gleiche Meinung am ersten Wochenende über dieses neue Format. Und ja. Ich bin gespannt, ob sich das dieses Wochenende eventuell ändern wird, aber ich glaube eher nicht. Also ich muss sagen, heute das Qualifying habe ich schon gar nicht mitverfolgen können. Morgen muss ich mal schauen. Ich hoffe, dass ich zumindest das Sprintrennen gucken kann. Aber ja, das sehen wir dann. Das Wichtigste kommt am Sonntag, das Rennen. Und das werde ich, denke ich, mal gucken. Wüsste ich jetzt nicht, dass Sonntag irgendwas ist, was dem im Wege steht. Aber naja, die Formel 1 steht wieder an. Ich freue mich. Steiermark, immer ein cooler Grand Prix. Und ich bin gespannt. Es ist eigentlich immer halbwegs spannend irgendwo im Feld. Und ich glaube, dass uns auch kein absolut langweiliges Rennen erwarten wird dieses Wochenende. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Wochenende. Und aber erstmal würde ich anfangen mit deiner Woche. Wie war's?
Ja, eigentlich wie immer, will man fast schon sagen. Also mit ins Gym gehen, mit Arbeiten gehen. Also das volle Programm. Ein sehr guter Freund von uns beiden hat ja auch die Woche so ein bisschen sturmfrei. Da hat man die Woche dann verbracht. Ein paar Abende zusammen verbracht, das war ganz entspannt. Dann habe ich jetzt heute, also gestern, die Zulassungsbescheinigung und auch die Kennzeichen für mein neues Auto bekommen. Ich habe eine leicht veränderte Version meines Autos bekommen. Ich hatte ja einen weißen Toyota Aygo als Dreitürer. Ich habe jetzt einen roten bekommen als Fünftürer und der hat halt ja deutlich weniger als die Hälfte gelaufen. Also der alte hatte 136 Kilometer ungefähr gelaufen, 136.000 Kilometer und der neue hat um die 55.000 Kilometer, also das Auto fühlt sich auch ganz gut an zu fahren, ist jetzt keine große Umstellung, ist ja an sich das gleiche Auto, aber natürlich zieht der ein bisschen besser, weil das Auto halt einfach ja viel weniger gelaufen hat, es fühlt sich frischer an und bin damit jetzt heute und gestern schon ein bisschen rumgefahren, war sehr, sehr entspannt und sonst haben wir ja auch ein bisschen zusammen das F1-Game noch weiter angezockt. Sind da ja im Karrieremodus beide drin. Wobei ich sagen muss, dass ich noch bei weitem nicht so weit bin wie du. Du hast deine erste Saison fast fertig, glaube ich, wenn ich richtig liege.
Ja, ich bin in Mexiko.
Oder du bist in Mexiko, ich bin gerade in Kanada. Also ich bin noch im ersten Saisondrittel. Also muss da mal ein bisschen aufholen. Wenn die Zeit das jetzt mal zulässt, dann würde ich das auch machen. Und war wieder ein paar Sachen los. Natürlich auch die U21 verfolgt. Ja, die allerdings nicht mit ganz so viel Freude verfolgt. Ähnlich wie bei der A-Nationalmannschaft läuft es da ja echt rückwärts. Momentan kommen wir gleich sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Aber erstmal kannst du ja noch erzählen, wie deine Woche war.
Ja, bei mir war es ganz entspannt. Also war jetzt auch nichts Besonderes. Doch, obwohl, ich habe, keine Ahnung, war halt das ganz Normale, ein bisschen arbeiten halt immer und dann Training, auch ein bisschen wieder die Vorbereitung gestartet und dann war ich am Dienstag Topgolf spielen tatsächlich und ich wusste echt nicht, was mich da erwartet, aber es hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen, also war echt geil. Also man muss sagen, am Ende war es happig. Dafür, dass es am Anfang recht günstig aussah, war es dann am Ende, wenn man sich das mal so durchgeht, schon relativ teuer.
Wie viel hast du gezahlt?
Also ich habe mit einer Pommes zu essen und spielen 30 Euro bezahlt.
Wie lange? Wie lange habt ihr da gezahlt?
Zwei Stunden. Also es geht noch, aber dafür, also weißt du, also der Grundpreis ist, da stand eine Stunde für 6 Personen 35 bis 50 Euro, da denkst du dir halt erstmal, geil, also es hört sich ja übel günstig an, weil
das ja, wenn dann, man zu viert oder so ist, ja, oder zu sechs oder so.
Ja, zu sechs, wir waren zu sechs, das hört sich dann übel günstig an und Und dann kommt aber hinzu, wenn du das erste Mal bist, musst du 5 € für Schläger und so bezahlen. Und dann hatte ich eine Pommes nur. Also da gab es auch noch andere Sachen, Burger und alles und was zu trinken. Und habe dafür auch, glaube ich, 8 € oder so bezahlt. Also es hat sich dann geläppert. Also 30 € fand ich dafür auch noch völlig okay für 2 Stunden da spielen und so. Es hat echt Bock gemacht. Ja, also es war echt eine coole Erfahrung. Also ich habe selbst, also klar, ich habe mal Minigolf gespielt, aber so gegolft habe ich noch nie. Und es war echt lustig. Klar, man ist ja jetzt kein Profi drin, aber es war schon echt lustig und hat auch Spaß gemacht so. Also war eine coole Erfahrung. Ja, das war so eine Kleinigkeit, die ich Besonderes diese Woche gemacht habe. Ansonsten war es ja eine Woche wie jede andere. Du hast schon viele Dinge angesprochen. Und ja. U21, du hast es auch schon angesprochen, da können wir ja mal kurz drauf eingehen. Ich glaube, dann, das geht deutlich schneller.
Ja.
Also tut mir leid, aber da habe ich mir deutlich mehr von erwartet. Also Deutschland ist als einer der Favoriten ins Turnier gegangen. Und das haben sie zu 0% bestätigt. Also man hat gegen Israel 45 Minuten in Überzahl zu unentschieden gespielt. Man hat 2 Elfmeter verschossen. Ich weiß gar nicht, ob wir
Ja.
darüber schon in einer Folge
Nee,
gesprochen haben.
nee,
Ich glaube
wir
schon.
haben, wir haben, nee, nee, wir haben, wir haben einen kurzen Vorausblick aufs Turnier gemacht. Wir hatten am Tag des Israel-Spiels hatten wir aufgenommen, also vor dem Spiel. Und ich glaube, in den letzten paar Jahren verloren hat. Und eigentlich war die U21 immer relativ erfolgreich. Hat mir auch gesagt, 2021, 2017 den Pokal geholt,
Stimmt.
aber dieses Jahr nichts.
Ja, also wird, glaube ich, kein Pokal. Ich glaube, die Männer hatten alle Lust auf Urlaub, noch bevor es dann schon wieder in die Vorbereitung geht. Ja, also das war überhaupt nichts. Also gegen Israel, das Spiel habe ich gesehen, 2 Elfmeter verschossen, in Überzahl gewesen, eine Halbzeit lang und trotzdem unentschieden gespielt gegen eine Mannschaft, die schon so eigentlich deutlich unterlegen ist. Also ja, sehr unzufriedenstellend. Dann zweites Spiel gegen Tschechien verloren. Ja, auch das unzufriedenstellend gegen eine Mannschaft, gegen die man auch gewinnen muss. Und dann gegen England dann auch noch zu guter Letzt verloren, wo aber eh eigentlich schon alles gelaufen war, gefühlt. Ja, England, die Favoriten, haben sich durchgesetzt. Das ist in Ordnung. Aber insgesamt trotzdem sehr, sehr schwacher Auftritt bei dieser EM für die deutsche Nationalmannschaft, U21-Nationalmannschaft. Also habe ich mir
Ich
persönlich
glaube,
wirklich deutlich mehr erwartet. Ja.
ich glaub sogar, hätten sie gegen England gewonnen mit irgendwie, ich glaube mit 2 Toren Vorsprung oder so oder was das war, dann wären sie weitergekommen, weil Tschechien hat ja auch gegen Israel verloren. Und somit ist Deutschland jetzt
Ja,
also sogar
dann
komplett
hätten
zerquetscht.
die dann. Ja, aber dann. Hätte, ah nee, Israel ist jetzt weiter. Ach so, okay.
Ja, genau. Ich glaube nämlich, wenn man das bessere Torverhältnis hat, hätte man das dann geschafft irgendwie. Also ja, sehr, sehr bitter. Also wie du es schon ansprichst, gegen Israel, das war komplett unnötig. Man hat gefühlt 100% Ballbesitz, aber macht einfach gar nichts daraus. Verschießt noch 2 Elfmeter, ist in Überzahl. Das war schon so ein erster Dämpfer, auch für mich da persönlich, weil ich habe da eine Tipico-Dreier-Kombi gemacht auf Frankreich, England, Deutschland mit einem Zehner drauf. England und Frankreich, die deutlich höhere Quoten als Deutschland hatten, haben ihre Spiele jeweils gewonnen. Und Deutschland verschießt da 2 Elfmeter, ist in Überzahl die ganze Zeit und spielt dann unentschieden gegen Israel. Da bin ich natürlich auch ja, an die Decke gegangen, sage ich mal. Also, das hat mich auch schon richtig aufgeregt. Dann gegen Tschechien, ich meine, das 2-1, was man am Ende bekommt, ist dann sehr unglücklich. Aber man selber war einfach viel zu unkreativ. Man hat so wenig Torchancen kreiert, also das war echt schon beängstigend schwach. Das gegen England habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Da war ich zeitlich verhindert. Also weiß ich nicht. Also, was ich noch gelesen habe, war das eine B-11 der Engländer, die dann weggeklatscht hat. Also ja, sehr, sehr bitterer Ausfall. Jetzt müssen wir hoffen, dass unsere Frauen uns noch die Ehre halt aufrechterhalten. Wäre jetzt natürlich ja das super Ding, wenn die dann noch das Triple vollständig machen. Das Triple im Gruppenhaus versteht sich. Also Nationalmannschaft bei der WM in Katar, U21 bei der U21 Europameisterschaft und die Frauen dann bei der WM. Hoffen wir es mal nicht. Hoffen wir mal, dass unsere Frauen so weit wie möglich kommen und vielleicht ja sogar den WM-Pokal holen. Wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja, aber insgesamt eine sehr, sehr, ja, bittere und auch schwache Leistung der U21. Ja, es fehlen natürlich Spieler, die da spielen könnten, wie einen Musiala, wie einen Wirtz, wie einen Adeyemi. Wenn die da vorne spielen würden, dann würde das Ganze, glaube ich, ganz anders aussehen. Aber ich meine, man hat trotzdem mit Spielern wie unter anderem Moukoko so starke Einzelspieler gefühlt gehabt, auch die Bundesliga-Erfahrung haben und das schon nicht nur über ein, zwei Saisons, sondern auch schon teilweise über einen längeren Zeitraum. Ja, also das ist sehr, sehr bitter, aber kann man jetzt nichts dran ändern. Dann würde ich dann auch jetzt schon direkt, glaube ich, zur Formel 1 kommen. Über Transfer-News werden wir in der nächsten Folge wieder berichten, weil es gibt zwar viele Gerüchte, allerdings noch nichts Fixes, was den FC Bayern angeht. Deswegen glaube ich, vielleicht bei unserer nächsten Aufnahme sind wir dann schon ein bisschen schlauer, dann können wir darauf dann eingehen. Ja, dann kommen wir zur Formel 1, wie du gerade eben schon angesprochen hast, zum Grand Prix von Österreich in der Steiermark. Immer viel Action eigentlich los in Österreich, muss man sagen. In den letzten Jahren hatten wir oft tolle Rennen. Ich erinnere mich an 2020, an dieses Chaos-Rennen da, wo Lando Norris sein erstes Podium hatte, Lewis Hamilton seine kleine Kollision mit Alex Albon hatte. Dann gab es generell dort letztes Jahr ein spannendes Rennen mit dem Duell Hamilton, sage ich schon, mit dem Duell Verstappen gegen Leclerc, was Leclerc da für sich entscheiden konnte und auch bis dato seinen letzten Sieg geholt hat. Vielleicht ändert sich das ja dieses Wochenende wieder. Wir werden sehen. Ja, also viele tolle Rennen in Österreich. Es ist wirklich eine Strecke, wo man auch gut überholen kann, die einfach gutes Racing bietet. Ich freue mich sehr auf dieses Rennen. Und ich würde direkt mal kurz zum Qualifying kommen, was ja gerade eben erst vor einer halben Stunde ungefähr vonstatten gegangen ist. Es war, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das beste Qualifying der Saison bis jetzt, weil es einfach ultra spannend war und das überall. Fangen wir, glaube ich, mal mit dem Q1 an. Dort gab es wieder Enttäuschung, muss man sagen. Also die üblichen Verdächtigen haben sich dort leider wieder gefunden, die sich halt in letzter Zeit oft für die hinteren Plätze qualifiziert haben. Also Kevin Magnussen, Logan Sargeant, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas und Nyck de Vries sind raus geflogen dort in Q1. Also vor allem für de Vries und für Sargeant, die ja echt in der Kritik standen in letzter Zeit und womit auch, ich will nicht sagen gedroht wurde, aber wo auch schon über Fahrerwechsel gesprochen wurde und dort andere Fahrer ins Gespräch gebracht worden sind, macht es das natürlich nicht besser. Also De Vries 20. 19. Kevin Magnussen, der wieder mal ein sehr, sehr schwaches Qualifying hatte, muss man sagen. Kevin Magnussen bis jetzt finde ich dieses Jahr nicht sonderlich überzeugend. Logan Sargeant auf der 18, Guan Yu Zhou auf der 17 und Yuki Tsunoda auf der 16. Und dann ging es ins Q2 und es war ganz interessant am Anfang, wurden nämlich von sehr, sehr vielen Fahrern generell wurde im ganzen Qualifying von sehr, sehr vielen Fahrern die Zeit gestrichen. Aber in Q2 war das einmal ganz lustig. Da wurde von Verstappen die Zeit gestrichen, von Perez die Zeit gestrichen, von Russell die Zeit gestrichen, von Stroll die Zeit gestrichen, von Alonso die Zeit gestrichen. Also ich glaube, das waren irgendwie 5 Zeiten innerhalb von 2 Minuten, die dort gestrichen worden sind. Und ja, Sergio Perez, von ihm wurden in Q1 schon, ich glaube, von seinen 3 Runden 2 gestrichen. Und dann in Q2 hat er dann, ja, seine Streak weiter fortgeführt, aber seine negative Streak und zwar mit Q2 Exits, also zum 4. Mal hintereinander, ist in Q2 rausgeflogen, nachdem er in Monaco gecrashed ist. Da ist er ja schon in Q1 rausgeflogen. Dann in Barcelona ist er im Kies gelandet in Q2. In Kanada hat er keine gute Runde hinbekommen. Und jetzt in Österreich hat er die Track Limits missachtet. Und zwar hat er das Problem halt, wie gesagt, schon das ganze Qualifying übergab. Und er hat es aber halt auch drauf ankommen lassen. Also da muss man auch sagen, da ist er halt auch selber schuld. Die Track Limits sind natürlich sehr hart in Österreich. Da haben sich auch sehr, sehr viele Fahrer darüber beschwert, dass es wirklich, vor allem in so schnellen Kurven, dann sehr schwer einzuschätzen ist, wie weit man einlenken muss und so weiter. Allerdings war jetzt Sergio Perez selber schuld. Ihm wurden von seinen 6 Runs im ganzen Qualifying 5 gestrichen. Also bis auf seine Q1-Runde, womit er es durchgestartet hat, wurden alle Runden gestrichen. Und es war halt einfach unnötig. Er hat in Sektor 3 einfach zu sehr gepusht. Er hatte im zweiten Sektor eine absolute Bestzeit, war irgendwie über eine halbe Sekunde oder so vom rettenden Ufer. Also er hätte einfach nur diese Runde entspannt zu Ende fahren müssen. Und man hat ja gesehen, andere Fahrer haben es auch hinbekommen. Er hat es allerdings nicht hinbekommen und ist dort in Turn 9 über die Track Limits drüber und hat dann seine Runde weggeworfen und ist somit in Q2 rausgeflogen und startet auch von Platz 15. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie noch 11. geworden ist und knapp dran gescheitert ist. Nein, er ist 15. und das ist halt wirklich schon sehr weit hinten. Ich bin mal gespannt, ob Red Bull sich vielleicht irgendwie entscheidet, irgendwelche Teile an seinem Auto zu wechseln und ihn dann halt von ganz hinten beziehungsweise auf der Boxengasse starten zu lassen. Das bleibt abzuwarten. Allerdings glaube ich, wird sich das lohnen, weil Österreich eine Strecke ist, wo man gut überholen kann. Und er einfach von so weit hinten startet, dass es sich jetzt schon lohnen würde. Dann auf Platz 14, Valtteri Bottas den kleinen Dreher in Q1 hatte, weswegen mal eine kurze rote Flagge kam. Dann auf der 13, Oscar Piastri, für den es sehr bitter war. Ihm wurde auch seine Runde gestrichen. Er wäre nämlich sonst auch in Q3 gewesen. Und generell, wenn man die Pace von McLaren gesehen hat, ist es wirklich schade für ihn, weil Lando Norris, da, auf ihn komme ich ja gleich noch zu sprechen oder kommen wir noch drauf zu sprechen, hat wieder mal gezeigt, was in McLaren so eigentlich drinsteckt. Da war 12, Esteban Ocon. Mehr war, glaube ich, mit dem Alpine nicht großartig drin, obwohl natürlich Gasly hat es ins Q3 geschafft, aber das sind dann halt diese paar Hundertstel, die dann immer fehlen. Also kann man nicht viel zu sagen. Auf der 11, George Russell, der mal wieder hier mit Sergio Perez, finde ich, die Enttäuschung des Qualifyings war. Also Russell jetzt auch schon in Barcelona ist er ja auch schon in Q2 rausgeflogen. Im letzten Rennen in Kanada hat das in die Wand geworfen. Er macht mir, finde ich, in letzter Zeit zu viele Fehler und ist teilweise viel zu langsam, wenn man ihn mal mit Lewis Hamilton vergleicht. Und das wundert mich, um ehrlich zu sein, sehr, weil ich hätte eher gedacht, nach der letzten Saison, wo Russell ja Hamilton nach Punkten geschlagen hat, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Russell dieses Selbstbewusstsein mit in die neue Saison nimmt und Hamilton auch wieder regelmäßig schlagen wird. Allerdings ist es halt, finde ich, genau gegen das Gegenteil ist der Fall. Also eigentlich fährt Lewis Hamilton, George Russell auf und davon, Hamilton mit Podiumsplätzen, er ist immer im Q3, er ist sehr, sehr konstant und bei George Russell fehlt einfach diese Konstanz, die er eigentlich letztes Jahr immer hatte. Die ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen dieses Jahr. Also auch von ihm eine schwache Leistung. Ich bin mal gespannt, was da für ihn noch nach vorne geht am Sonntag. Aber 10 Alex Albon, so stark mit dem Williams es wieder ins Q3 geschafft zu haben, Hut ab vor ihm. Dann Pierre Gasly auf der 9, ordentliche Leistung mit dem Alpine, glaube ich, kann man sich nicht beschweren. Auf der 8 unsere deutsche Hoffnung, sage ich mal, Nico Hülkenberg wieder mit einem super Quali, hat es erneut ins Q3 geschafft. Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass von Perez und von Piastri und ich glaube auch, ah nee, von den beiden, dass von den beiden die Zeiten gestrichen worden sind, sonst hätte er es nicht ins Q3 geschafft. Aber er hat dort mal das Glück des Tüchtigen und hat mal wieder gezeigt, dass er ein super Qualifier ist, startet ganze 11 Plätze vor seinem Teamkollegen. Also das ist auch mal wieder eine herbe Ansage an Kevin Magnussen. Und mal gucken, vielleicht geht ja dieses Wochenende mal mehr. Hoffen wir mal, dass die Reifenabnutzung nicht ganz so stark sein wird beim Haas wie in den letzten Rennen. Dass er vielleicht mal ein paar Pünktchen einsammelt nach Australien, wäre das ja sehr, sehr wünschenswert. Dann haben wir 7, Fernando Alonso, der überraschenderweise von Lance Stroll auf Platz 6 geschlagen wurde. Also man muss sagen, die Pace von Aston Martin wirkt auf mich nicht ganz so stark wie sonst. Also ja, keine Ahnung, man hat nie so das Gefühl, dass sie dort wirklich auch in die erste Reihe vielleicht fahren können, diesen Fehler von Perez ausnutzen können. Sie waren eigentlich das ganze Qualifying zwar immer ganz stabil, allerdings halt auch nicht auf dem Niveau, was sie halt schon gezeigt haben. Deswegen Platz 6, Platz 7, vielleicht so eine kleine Enttäuschung für Aston Martin, nachdem man ja in Kanada P2 geholt hat im Rennen durch Alonso. Allerdings muss man hervorheben, dass Stroll Alonso geschlagen hat und dass er auch mal wieder ein gutes Qualifying hatte, ist ja für ihn noch sehr, sehr wichtig, nachdem er ja auch zuletzt sehr in der Kritik stand, muss man ihn da loben. Genauso wie Lewis Hamilton, der den Mercedes, der dieses Wochenende nicht sonderlich gut aussah, auf Platz 5 gestellt hat. Also wieder eine sehr, sehr stabile Leistung vom siebenfachen Weltmeister. Auf der 4, das ist, finde ich, die große Überraschung des Qualifyings, Lando Norris. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Jahre, wo McLaren noch richtig gut war, also an so 2020, 2021, wo Norris dort immer eigentlich vorne reingefahren ist. Und Österreich ist irgendwie eine Strecke, die ihm sehr, sehr zu liegen scheint. Also er hat dort ja 2021 aufs Podium geschafft, hat dort 2020 sein allererstes Podium geschafft, und war irgendwie immer super schnell auf dieser Strecke und hat es jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. P4, überragende Leistung von Lando Norris, der einfach ja mit Österreich so eine gute Verbindung zu haben scheint. Dann auf Platz 3 und 2 folgen die beiden Ferrari, Carlos Sainz. Mit einer sehr, sehr soliden Quali-Leistung. Also P3 kann man nicht meckern. Weniger als 2 Zehntel von der Pole-Position weg. Tolle Leistung von ihm. Und auch eine starke Leistung von Charles Leclerc. der nur 48.000stel hinter Max Verstappen ist. Also in Sektor 2 war er sogar, hat er einen lila Sektor gehabt und war da sogar zu dem Zeitpunkt 10.000stel vor Verstappen. Allerdings war mir schon bewusst, da Verstappen im letzten Sektor immer ein bisschen stärker war als die Ferrari, dass er dort wieder vielleicht die nötigen Hundertstel rausfischt und das hat er dann noch getan. Aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass Ferrari so nah dran ist an der Pole Position. Ist ja das beste Qualifying eigentlich seit dem letzten Sprintwochenende, seit Baku. Dort hat ja Leclerc die Pole geholt und Sainz war auf 5. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin mit P2, P3 voll, mit den Abständen, die so knapp sind, mehr als so zufrieden. Also, eine super Leistung von den Ferrari und auch eine super Leistung von Max Verstappen, der es halt mal erneut geschafft hat, auf Pole Position zu fahren. Also, ja, er ist eigentlich wieder, er macht das, was Max Verstappen halt macht. Er fährt auf Pole Position und ist halt, ja, der überragende Fahrer, wobei er halt nicht so dominant war, wie es zu erwarten war. Im Training sah der Red Bull auch über eine Runde echt richtig schnell aus. Und dass Ferrari da so vorne mithält, ist natürlich sehr, sehr schön. Für mich als Ferrari-Fan vor allem. Ich bin mal gespannt, wie es dann halt im Rennen läuft. Also die Upgrades, die Ferrari ans Auto gebracht hat, die scheinen wirklich Wirkung zu zeigen. Man hat es in Kanada gesehen, dort war die Rennpace sehr, sehr gut. Und es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn die Rennpace jetzt in Österreich ähnlich wäre wie in Kanada, weil dann wäre ein Doppelpodium sehr gut drin. Also wenn man sieht, die ersten 10 von der Pace finde ich ganz so stark aus. Perez startet von weit hinten. Bei Mercedes, die haben nur Hamilton als Eisen im Feuer. Deswegen, ja, sehe ich dort die Chance für dicke Punkte für Ferrari. Natürlich wäre es ein Traum, Max Verstappen angreifen zu können, wie Leclerc es letztes Jahr gemacht hat. Es sind ja auch die gleichen Startpositionen tatsächlich wie im letzten Jahr mit Verstappen auf 1 dahinter, Leclerc dahinter, dann Sainz. Helmut Marko hat ja beim letzten Rennen in Kanada gesagt, ja, wären die Ferrari weiter vorne gestartet, hätten die das Rennen gewonnen. Ja, mal gucken. Also ich will jetzt nicht zu zuversichtlich sein und jetzt irgendwie denken, Leclerc hat eine sehr, sehr gute Chance, das Rennen zu gewinnen. Das sehe ich nicht. Ich sehe auch die Chancen, dass er das Rennen gewinnt oder Sainz das Rennen gewinnt, nicht sehr hoch. Ich sehe die Chancen bei Max Verstappen natürlich einfach deutlich höher. Allerdings wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn beide einfach dicke Punkte holen würden. Also ein Doppelpodium wäre natürlich ein Traum. Falls angenommen bei Verstappen mal halt irgendwas falsch laufen sollte, ich will es jetzt nicht verschreien oder sonst irgendwas. Wenn da bei ihm irgendwas schief laufen sollte oder so, dann wäre halt ein Leclerc oder ein Sainz direkt da und man könnte da halt vielleicht irgendwas mal abstauben. Mal gucken, das bleibt irgendwie abzuwarten. Natürlich muss dann der Ferrari auch erstmal halten. Aber wenn man halt wirklich diese Pace zeigt wie in Kanada, dann hat man, finde ich, eine realistische Chance, beide Autos aufs Podium zu stellen. Und ich wäre auch schon zufrieden, wenn ein Auto auf dem Podium ist und das andere auch in den Top 5 ist, also irgendwie in Platz 3 und Platz 5 oder Platz 3, Platz 4. Ich würde das super gerne so mitnehmen. Also man muss einfach diese Big Points jetzt mitnehmen im Kampf um Platz 2 mit Aston und Mercedes halt an solchen Wochenenden, wo es für die beiden Teams nicht ganz so gut läuft. Und ja, morgen ist ja auch nochmal ein Qualifying. Vielleicht kann da ja Leclerc nochmal ein bisschen zaubern und dann fürs Qualifying, fürs Sprintrennen da noch irgendwas rausholen, wobei man ja sagen muss, die Punkte, die man dort bekommt, sind ja nicht sonderlich viele. Und ich bin aber mal gespannt. Morgen ist es ja wieder komplett unabhängig von den Ergebnissen von heute oder ist auch komplett unabhängig vom Rennsonntag. Das finde ich halt so ein bisschen langweilig. Das hatten wir beim letzten Mal schon angesprochen, dass da gar kein Bezug mehr irgendwie drauf ist, weil die Fahrer dann halt einfach ja irgendwie ganz anders fahren und so weiter, weil es einfach ein ganz anderes Feeling ist, wenn man sich so denkt, ja, das gibt doch eh jetzt, wofür wir fahren, gibt eh nur 8 Punkte. Deswegen, das ist so ein bisschen komisch. Allerdings, ja, vielleicht wird es ja dieses Wochenende besser in Österreich als in Baku.
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Wochenende. Ich sehe Ferrari auch in guter Position, die beiden Plätze zu verteidigen und da ein Doppelpodium zu holen. Ich muss sagen, ich glaube nicht dran, dass sie Max Verstappen auch nur gefährlich werden können. Sage ich, wie es ist. Also vielleicht in den ersten Runden, dann würde Verstappen wieder vorbeiziehen und sein Rennen fahren. Also da muss schon beim Red Bull irgendwas schieflaufen, irgendwas passieren, dass ja, dass da was schief geht, aber ansonsten ja, sehe ich das eher weniger, dass dort für Ferrari was geht. Aber ein Doppelpodium ist auf jeden Fall drin. Ich sehe die anderen nicht in der Position, die Ferraris anzugreifen. Ich sehe Mercedes ein bisschen schwächer und Lando Norris im McLaren kann meiner Meinung nach da sowieso nicht mithalten, vor allem nicht auf einer Strecke wie Österreich. Ja, bin ich sehr gespannt. Ja, und dann denke ich, kommen wir auch zu Prediction und da fangen wir mit dem Sprintrennen für morgen an. Und da tippe ich Verstappen auf die 1. Dann tippe ich Perez auf die 2. Ich denke, ihm wird es morgen nicht nochmal so passieren wie heute. Und er muss was zeigen. Zwar kann der Druck auf sich negativ auswirken, aber ich denke, dass er morgen im Sprint da seine Leistung bringt. Dann auf 3 sehe ich Charles Leclerc und auf 4 dann Carlos Sainz. Ich denke, die Ferraris, ich habe es zwar heute nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass sie schon eine bessere Pace haben als der Rest des Feldes, bis auf Red Bull. Und deshalb denke ich, dass sie da, wenn morgen da auch nichts irgendwie Unvorhergesehenes passiert, das halten können und am Ende dann ja, die Plätze 3 und 4 einnehmen werden. Ja, im Rennen sehe ich Max Verstappen auf A1 vor Leclerc und Sainz. Perez diesmal nicht auf dem Podium vertreten, aufgrund ja seiner schwachen Startposition, die er heute sich kraftvoll errungen hat. Dann auf 4 sehe ich Lewis Hamilton. Jetzt muss ich mir nochmal ganz kurz, ich habe die Prediction noch nicht fertig, also ich habe sie noch nicht vorbereitet, deshalb muss ich gerade nochmal die Qualifying-Ergebnisse durchstöbern. Also auf 4 sehe ich Hamilton, dann auf 5 sehe ich Fernando Alonso. Auf der 6 sehe ich dann, boah, ist halt die Frage, ne? Auf der 6 sehe ich Perez. Ich denke, dass man mit dem Red Bull dann schon in Österreich gut durchs Feld kommt oder halbwegs gut. Ich denke, für die Top, also für die richtig schnellen wird es nicht reichen, aber 6 ist vielleicht drin für Perez. Auf 7 sehe ich dann Lance Stroll. Lance Stroll und auf 8 Lando Norris.
Ja, da
Ja.
sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander.
Ja.
Also ich sehe.
Ich hare gerade noch ein bisschen, weil da hinten auf 11 ist auch noch ein George Russell, ist auch die Frage. Aber ich lasse es jetzt mal so. Ich lasse es jetzt mal so, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Lando Norris da komplett, also bis keine Ahnung wann, durchgereicht wird.
Dass
Deshalb.
er knüppelhart da
Ja,
durchkommt,
ja,
ja.
ja.
Also ich sehe beim Sprint auch Verstappen vorne. Dann kommt für mich Charles Leclerc auf 3 Sergio Perez. Wenn er mal irgendwie seinen Quali-Fluch beenden will, dann muss er es wirklich mal morgen machen, weil sonst steht Daniel Ricciardo, glaube ich, wirklich in Startlöchern. Und also ich glaube, wenn der jetzt wirklich dieses Wochenende nicht hinbekommt, also ich sag mal so, wenn der jetzt morgen es nicht hinbekommt, in die Top 5 zu kommen während des Sprints, dann machen die sich ernsthaft Gedanken, glaube ich wirklich. Ich sehe dann aber 3 Sergio Perez, aber 4 Hamilton. Hamilton oder Sainz? Ja, ich sehe doch, nee, Sainz. Sainz auf 4. Carlos Sainz auf 4. Dann im Rennen sehe ich Max Verstappen unangefochten auf der Nummer 1. Dahinter die beiden Ferrari, Leclerc, Sainz, aber 4 Perez, weil ich glaube schon, der Red Bull ist schon ein Monster auf der Strecke insgesamt. Und weil man kann halt auch easy überholen, der Red Bull mit DRS ist ein Monster, wobei man halt auch sagen muss, Perez hat sich in letzter Zeit ein bisschen schwer getan, durchs Feld zu kommen. Also wenn man sich Kanada anguckt, wenn man sich, okay, Monaco kann man mal außen vor lassen, aber auch Spanien, das lief nicht immer reibungslos. Wenn da so ein paar DRS-Trains entstehen, glaube ich, dass es für ihn nicht ganz so einfach wird, aufs Podium zu kommen. Deswegen sage ich mal P4 Perez, P5 Lewis Hamilton. P6 Lance Stroll, weil ich vermute, ich hoffe es nicht, ich hoffe es wirklich nicht, aber ich vermute, dass bei Alonso irgendwas falsch laufen wird dieses Wochenende. Ich habe es einfach im Gefühl, ich will es nicht, weil ich Alonso, riesen Alonso-Fan bin und eigentlich auch will, dass er P2 in der WM holt, weil das einfach richtig lustig wäre, fände ich. Aber nee, ich glaube irgendwie glaube ich, dass bei ihm was falsch läuft. Keine Ahnung. Dann aber 6 Lance Stroll, 7 George Russell und aber 8 Lando Norris. Wäre natürlich für ihn wichtig, wenn er für McLaren ordentliche Big Points einfährt.
Ja, bin ich gespannt zu sehen, was dann am Ende passiert. Ich freue mich auf das Wochenende in Österreich. Es wird spannend, vor allem dann auch durch Perez, der weiter hinter startet im Rennen und auch natürlich morgen. Weiß man nie, was da vielleicht noch im Qualifying passiert mit den Track Limits. Ist natürlich immer ein spannendes Thema, was am Ende des Tages jeden treffen kann. Ja, bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, ja. Ah, nee, es gibt noch ein Thema, wenn wir die Formel 1 abgehakt haben. Und da wolltest du ja noch drüber reden. Und das ist der Transfer von, ja, musst du den Namen sagen? Ich weiß ihn gerade nicht
Kim,
auswendig.
einfach
Ja,
Kim.
Dass der Kim heißt, ist klar, aber wie es weitergeht. Kim
Ja, wir nennen ihn
heißt
Kim.
jeder.
Wir
Okay,
nennen ihn
okay.
Kim.
Okay, Kim,
Ich kann den Namen auch nicht aussprechen.
Innenverteidiger von Neapel, soweit ich weiß. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt bei Neapel, die ja eine super Saison gespielt haben, nicht so viel von ihm mitbekommen. Also ich habe ihn nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Deshalb kann ich recht wenig zu dem Transfer sagen. Ich denke, ja, ich weiß nicht. Also es ist
Kim
halt,
Min-jae.
okay. Es ist halt, ich weiß nicht ganz, wie er bei Bayern gehandelt wird. Es kann
Ja, der war
natürlich,
schon stark. Der war schon stark. Ich habe ein paar Videos
also,
angeguckt und so ein bisschen was durchgelesen.
okay.
Der sah schon gut aus und
Nee.
er kriegt ja einen freien Platz sozusagen nach dem Verkauf von Lucas Hernandez, der ja für 50 Millionen zu PSG geht.
Das stimmt, das stimmt. Ja, muss man abwarten. Also ich habe jetzt gehört, dass jetzt, ich habe jetzt vorhin gesehen, dass die Abgänge von Blind, der eigentlich gar keine Rolle bei Bayern gespielt hat,
Ja, und
und
Cancelo.
Cancelo
Cancelo, nicht Cancelo.
durch sind. Und ja, mal gucken, wie er sich dann bei den Bayern festspielen kann. Kann natürlich auch sein, dass er zu Beginn erstmal so ein bisschen die Rolle als Mann dahinter übernimmt, also als auf der Bank, wie es Blind war. Kann auch sein, dass er da eine wichtige Rolle spielt. Da bin ich mal gespannt zu sehen, wie da die Bayern damit umgehen und wie sie es machen. Gespannt bin ich auch, was die Bayern noch im Sturm machen.
Harry
Und
Kane, ja.
ja, genau,
Ist ja da so ein Stichwort.
wäre, denke ich, ein
Man.
guter Spieler für die Bayern. Ich meine, der passt einfach in den Spielstil der Bayern. Und ja, ist ja eigentlich ein ähnlicher Spielertyp wie Robert Lewandowski.
Ja.
Ja, muss man einfach mal abwarten. Ansonsten hat sich jetzt transfertechnisch, glaube ich, nicht allzu viel getan in der vergangenen Woche.
Nee.
Gab jetzt nicht zu viel. Der Havertz-Wechsel wurde endgültig bestätigt, haben wir aber ja auch schon drüber gesprochen. Ansonsten gab es, glaube ich, nicht so viel. Und ja, dann würde ich, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, die Folge auch dann hier an der Stelle beenden. Es war eine ja eher kürzere Folge diese Woche, gab nicht viel zu bereden. Nächste Woche haben wir dann natürlich mehr Gesprächsstoff, wenn wir nicht nur auf den Grand Prix vorausblicken, sondern auf ihn zurückblicken können. Und ja, bin gespannt, ob uns ein spannendes Rennwochenende erwartet. Ich hoffe es sehr. Und bis dahin verabschiede ich mich von meiner Seite. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ja, ich hoffe auch, dass wir ein tolles Rennen in Österreich haben werden. Ist jetzt ja schon mal gut gestartet mit dem, wie ich finde, besten Qualifying der Saison bis jetzt. Und ja, dann in den nächsten Wochen ist ja Formel 1 auch en masse. Also sind jetzt ja 4 Rennen in 5 Wochen. Nächste Woche wartet ja auch der Klassiker in Silverstone auf uns. Mein persönliches Lieblingsrennen mit, muss ich sagen. Ja, ich freue mich sehr. Einfach jetzt wieder Formel 1. Hoffentlich. Wird jetzt wieder spannender mit Ferrari vorne und so weiter. Ja, ich wünsche uns selber, uns allen ein spannendes Rennen am Sonntag und mit einem guten Ergebnis für Ferrari hoffentlich. Ich wünsche euch eine gute Woche und denkt nur noch einfach mal zu.